Die Predigt hat den Titel, wo die Spötter sitzen. Und ich möchte mal beginnen mit einem Wort aus Sprüche 24, Vers 9. Da steht, Dummheiten ersinnen ist Sünde. Und ein Spötter ist den Menschen ein Greuel. Gott verwendet über 80 Mal, zumindest in der Schlachterbibel, das Wort Spötter. Warum? Wer sind diese und wie sind die? Da sehen wir uns das zuerst im Buch der Sprüche Salomos weiter an, wo einige Charakteristika aufgelistet sind, an denen man sogar die Schafe von den Böcken unterscheiden kann. Da steht zum Beispiel in Kapitel 9, wer einen Spötter züchtigt, der holt sich Beschimpfung. Kapitel 15, der Spötter liebt es nicht, wenn man ihn zurechtweist. Und wieder im Kapitel 9, weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht, er wird dich lieben. Dazu hat Charles Haddon Spurgeon einmal gesagt, zu dem zurechtgewiesen werden oder recht passend ausgedrückt, passt die Kappe, tragt sie, Leute. Passt sie nicht, legt sie beiseite. Das kann aber nicht jeder. Weil Spötter wird stets jeden Tadel an seiner Person von sich weisen. Er wird nicht dankbar sein für eine gut gemeinte Kritik. Er wird sich auch auf Distanz halten und die Herzensgemeinschaft der Gotteskinder scheuen. Und so bleibt er allein. Und das mitten in der Gesellschaft der Erlösten mitunter. Es steht dann im Vers 12 von Kapitel 9, bist du weise, so kommt es dir selbst zugut. Bist du aber ein Spötter, so hast du es allein zu tragen. In echten Gotteskindern nimmt das Wesen Jesu mit der Zeit immer mehr Gestalt an. Nicht aber im Spötter, wenn er sich auch zu den Christen hält. Ihm fehlt, wonach Jesus sucht, denn Ohren zu hören hat der Spötter keine, nicht für das Reden Gottes. Wir werden es gleich beweisen. Da steht in Sprüche 13, ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters. Ein Spötter hört nicht einmal aufs Schelten. Und wenn jemand das Herz, das Reden Gottes nicht annimmt, dann kommt es bei ihm auch zu keiner heilsamen Erkenntnis. Das höchste Kleinod fehlt am allermeisten, nämlich die alles übertreffende Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Das hat jetzt wenig mit Intelligenz zu tun. Ist nämlich ein Mensch willig, Gottes Wort anzunehmen, dann genügt ein einfaches, kindliches Gemüt zum Erlangen der wahren Weisheit, die Gott den Seinen verleiht in Christus. Erinnert nur an 1. Korinther 30, dass Christus uns gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und deshalb sagt Gottes Wort auch dazu in Sprüche 14, ein Spötter sucht Weisheit und findet sie nicht. Doch für den Verständigen ist Erkenntnis leicht. Also als einen übermütigen und vermissenen Menschen bezeichnet Gott den Spötter, der seinen Mitmenschen zum Greuel geworden ist. Und eben das eine, was wir am Anfang vorgelesen haben, Gott sagt in diesem Zusammenhang, dass Dummheiten ersinnen bereits Sünde ist. Er steht zweimal in den Sprüchen. Also weit das Buch der Sprüche zu dieser menschlichen Spezies unter dem Himmel. Der Spötter als solcher, der ist uns sicher bestens bekannt aus dem ersten Vers des ersten Psalms. Jeder kennt ihn, diesen Vers, nicht wahr? Und viele können ihn auch auswendig zitieren. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Da steht in der King James Version, nor sits in the seat of the scornful, das heißt, bei denen, die höhnisch sind, die voller Verachtung sind. Und beachten wir auch, schau gleich hier, den Unterschied, die Lust am Wort des Herrn kontra, wo die Spötter sitzen. Das ist der Unterschied. Ja, wo die Spötter sitzen. Bei diesem Thema fällt recht deutlich auf, wie sehr das Herz des alten Menschen seine tragische Vorliebe hegt zu dem im innewohnenden Widerspruchsgeist, der ein ganz tragisches Relikt des Sündenfalls ist, auch in uns, wohlgemerkt. Und deshalb mag manchen Bibelkundigen jetzt auch der Gedanke kommen, dass doch der Allerhöchste selber spottet, wie es zum Beispiel in den Psalmen 2 und 59 steht. Ja, Gott spottet. Aber über wen? Über jene, die sich gefesselt vorkommen, gebunden von Gott und seinem Sohn, die sich befreien wollen. Da steht im Psalm 2, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. So bei Psalm 2 und im Psalm 59 steht im Vers 9, du aber, o Herr, lachst über sie, du spottest über alle Nationen. Wieder die King James Übersetzung verwendet an beiden Stellen denselben Begriff auf Englisch, und zwar derision, das heißt Hohn und Spott. Im Buch der Sprüche charakterisiert Gott nicht nur die Spötter, er hebt gleichzeitig auch den Unterschied hervor, den wir am Ende dieser Predigt noch betrachten werden. Und da steht, wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. So im Kapitel 3. Nun zum Widerspruchsgeist, der auch in uns wohnt. Was ist gemeint damit? Gemeint ist, dass der Mensch nahezu automatisch ein Gotteswort, eine Predigt, eine Ermahnung und auch eine biblische Anschuldigung einkapselt, umhüllt und bekämpft mit dem im innewohnenden Schutzmechanismus des Sünders. Eine Art seelische Immunfunktion, die versucht, die Sache wieder von sich zu weisen oder wenigstens umzulenken oder einem anderen zuzuschieben. Und wer die Bibel zum Beispiel, die ersten 7 Kapitel der Apostelgeschichte, durchgehend liest, der findet allemal eine beachtliche Fundgrube dazu an Reaktionen von Menschen, die zum Beispiel damals von den ersten Verkündigungen der Apostel getroffen worden waren. Zuvor schon haben die Worte des Herrn Jesus in den Evangelien die Erregung unsinnigen Geiferns in den Herzen der Zuhörer ausgelöst. Wie er in Kapitel 8 des Johannesevangeliums sagt, sie konnten sein Wort nicht hören. Und eines der meist verschwiegenen Symptome in christlichen Versammlungen ist, was diesbezüglich vor sich geht in den Herzen, weil das Immunsystem des Sünders reagiert prompt. Dazu ein biblisches Beispiel, wie schriftgelehrte Herzen reagieren auf Gottes Wort, aus Markus 2. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und daran sieht man, sofort ist die innere Regung da. Der Mensch kann Gottes Wort nicht so stehen lassen, wie es von Gott gegeben ist. Und das ist beinahe so alt wie die Menschheitsgeschichte. Beinahe. Es sitzen ja in den Versammlungen, wo Gottes Wort verkündigt wird, immer Schriftgelehrte. So viel fürs Erste zur Miteinbeziehung des Widerspruchsgeistes, denn der spielt hier beim Thema Spötter die große negative Rolle im Menschen, Gottes Wort zum Trotz. Wo die Spötter sitzen? Ja, wo ist das? Ihr Ursprung sitzt in den Herzen. Es ist dieser gewerbsmäßige Querulant in uns, der das Gute, das heilsame Wort Gottes, das an uns gerichtet ist, auf eine Ebene zieht, die vom Zweifel besetzt ist. Vom Spott der Weltleute müssen wir hier ja nicht reden, die haben wir nicht zu richten. Bleiben wir, weil es uns betrifft, daher im Einflussbereich des Evangeliums, im Umfeld des gesamten Wortes Gottes und seiner Verkündigung. Und hier wäre zuerst der Witzbold an der Kanzel zu nennen, samt denen, die ihn hören. Es ist eine eigene Klasse von Predigern, die eine geistliche Versammlung mit einem Witz einleiten, mit einem Scherz, um den Widerspruchsgeist der Zuhörer gleich zu Beginn zu entschärfen. Um die skeptischen Herzen einzulullen, ist ein psychologischer Trick, um Gottes Sache und Gottes Wort aufzulockern, um es sozusagen genießbar zu machen. Der Witzbold an der Kanzel und der, der ihn treibt dazu, die wissen beide ganz genau, wie empfangsbereit das menschliche Herz ist dafür. Und sie ziehen hier gemeinsam an einem Strang. Und der Segen in der Versammlung geht durch diese Humornarkose schon im Anfang mitsamt dem gebotenen Ernst verloren, zum Großteil jedenfalls. Weder von Christus noch von seinen Aposteln ist uns solch eine Methode bekannt. Und Gott lässt sich nicht spotten in der Versammlung, auch nicht heimlich in den Herzen. Das bleibt auch nie ohne Folgen. Wir kennen ja seine ernste Anweisung recht gut aus Prediger 4, wo er sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst und komm, um zu hören. Das ist besser, als wenn die Narren Opfer bringen, denn sie wissen nicht, was sie Böses tun. Das also ist die eine Sache, die Witze, das Scherzhafte, als Aufputz der Verkündigung. Gottes Wort, aus dem die Predigt und die Bibelstunde ja kommen muss, bedarf keiner lustigen Auflockerung. Dem Menschenherzen aber ist danach, das ist leider eine Tatsache. Lassen wir beim Zuhören nie das vorhin zitierte Wort aus Psalm 2 außer Acht. Sie verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten mit den Worten, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Noch zu den Verkündigern, es ist gerade bei diesem Thema interessant nachzuforschen, wo viele von ihnen ursprünglich tätig waren, in welcher Weise, wo sie herkommen, durch welche Gesellschaftsschichten sie durchgeführt wurden, bevor sie berufen worden sind zum Dienst, von dem, der zürnt über alle jene, die sich befreien wollen von ihm und seinem Gesalbten. Ja, was für ein skurriler Gedanke überhaupt, befreien von dem, der uns frei macht. Die Berufung einstiger Witzbolde und Büttenredner und Heurigensänger hin in den Weinberg Gottes ist, ich möchte sagen, eine oft wahrhaft tragikomische Angelegenheit. Denn da hat ja ein verlorener, verdammungswürdiger Sünder den Ernst und die Liebe Gottes und die Innewohnung des Geistes Christi erfahren, nachdem sein Herz und Mund gereinigt worden ist durch Jesu Kreuz, wie Jesaja seinerseits von den Kohlen des Altars berichtet. Ja, wollen wir Namen hören dazu? Viele möchte ich nicht nennen, ihr kennt ja die Biografien zum Großteil, aber da wäre zum einen Fritz Binde, der ehemals wortgewandte Anarchist und Sozialist, und John Bunyan, der jugendliche Banden- und Redelsführer und später so gesegnete Prediger in Bedford, der Autor der Pilgerreise. Aus meinem eigenen Bekanntenkreis von Verkündigern könnte ich einige Personen nennen mit einst zum Teil recht fragwürdigen Zungen, Maulhelden, Spaßvögel, die bis heute in der Lage sind, Bänkelgesänge von sich zu geben, Reime und Späße. Durch die Gnade des Herrn aber können sie diese früheren Künste im Tod halten. Auch extrem zerstörerische Zungen gehören dazu, die sie einst waren, bösartige, die mit messerscharfen Bemerkungen einen Menschen ruinieren können. Aber auch ängstliche, feige, die nie gewünscht, nie gehofft hätten, dass Gott sie einst beruft. Und das alles wäre ja noch da. Immer noch könnte Böses aus ihren Herzen kommen, über die Zunge, über dieses kleine, unheimliche Glied, das von der Hölle in Brand gesteckt ist, das den ganzen Leib befleckt und den Umkreis des Lebens in Brand steckt. Ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an, sagt Jakobus dazu. Und er weiß, wovon er schreibt, von einer Welt der Ungerechtigkeit aus dem eigenen Mund, wenn er nicht am Altar Jesu gesundet ist. Und gar nicht spaßeshalber merkt Jakobus dazu an, dass die Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden. Ja, da kommen viele der Verkündiger her, und sie sind eine Gefahr, sie sind Gift für die Versammlung, wenn sie die alten Spötter geblieben sind, wenn sie wieder und wieder über das Geschriebene hinausgehen, ja, wenn nicht der Tod und das Auferstehen Jesu ihr lötzes Maul verschlossen und für das Wort der Wahrheit geöffnet hat. Und immer noch fehlen sie mannigfaltig, wir alle, sagt Jakobus. Ja, ach, diese Quelle, aus der gleichzeitig Süßes und Bitteres hervorsprudelt. Und auch ich gehörte von Jugend an zu diesen böskritischen, sich lustig machen, immer eine ungut witzige Bemerkung im Hinterkopf, immer dieser Trend zum spöttischen Analysieren des Tuns der Mitmenschen. Ich weiß, wovon ich hier rede, nur ist es jetzt kein gutes Wort wie das des Jakobus. Und mit fortschreitendem Alter wird da auch nichts besser. Ein Glaubensbruder sagt dazu, auch wenn die Glieder unseres Organismus steif und starr werden, die Zunge, die bleibt höchst beweglich. Und jemand hat bezüglich der Taufe mal treffend bemerkt, auf welche Art auch immer getauft wird, die Zunge, die wird nicht nass dabei. Weil selbst dem Propheten Jeremia war das Spotten nicht unbekannt. Er scheut ja jede Gelegenheit dazu. Da sagt er in Jeremia 15, ich saß nicht in scherzender Gesellschaft, um mich zu belustigen. Aus Furcht vor deiner Hand saß ich allein, denn du hattest mich mit Entrüstung erfüllt, Warum ist mein Schmerz dauernd geworden und meine Wunde tödlich? Sie will nicht heilen. Willst du mir denn sein wie ein trügerischer Bach, wie Wasser, das versiegt? Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, so will ich dich wieder vor mein Angesicht treten lassen. Und wenn du das Edle vom Unedlen unterscheidest, so sollst du sein wie mein Mund. Jene sollen sich zu dir wenden, du aber sollst dich nicht zu ihnen wenden. Das Edle vom Unedlen unterscheiden, das ist uns möglich mit der Hilfe des Geistes Christi. Und der zeigt uns auf, wo der Spott lauert in uns allen. Es ist unser Herz. Es ist also nicht nur der Maulheld oder Witzemacher betroffen, sondern wir alle. Denn zum Hören der Auflockerungen und anderer geistlicher Marscherleichterungen, da gehören ja Herzen, die solches mit Befriedigung aufnehmen, nicht wahr? Und gerade die Schweigsamen sind oft beim Verbiegen des guten Wortes Gottes ins Nicht-Zutreffende für sie an vorderster Front, bis Gott auch sie offenbar werden lässt. Jahrelang habe ich da einen ganz besonderen Effekt beobachtet. Immer nach einer Versammlung, wenn die Zuhörerschaft langsam den Raum verlässt, nennen wir es die Entladung aus den Herzen, den seelischen Abbau des Drucks, die Befreiung vom Ernst der Botschaft, das Durchatmen der Seele. Um das etwas zu illustrieren: nahezu egal, wie lange eine Predigt dauert und worum es geht vom Wort Gottes her, baut sich im zum Glauben willigen Hörer, der die Botschaft nicht gleich von sich weist, eine gewisse Spannung auf in seinem Herzen. Wie und ob man davon etwas sieht an uns, sei hintangestellt. Man ist ja als Mitglied in der Gemeinschaft längst erfahren und auch Schauspieler genug, um sich nicht anmerken zu lassen, was wirklich in einem vorgeht. Andernfalls bliebe man der Versammlung ohnehin bald fern, nicht wahr? Aber also dann, nach Abschluss der Versammlung, nach dem Ende des Gottesdienstes, wie man in mancherorts heißt, entwickelt sich etwas recht Überraschendes. Das kann man beobachten, wenn man dazu Muße genug hat und nicht selber gerade allzu beschäftigt ist oder gleich eilig den Heimweg antritt. An dieser Stelle sei es einmal gestattet, zwei Beispiele zu bringen. Erfundene Beispiele, damit niemand über allzu Konkretes erschrickt und ein weiteres Problem dazukommt. Das erste Beispiel stammt von Sören Kierkegaard. Der hat gelebt 1813 bis 1855, ist nur 42 Jahre alt geworden. Er stellte Folgendes in den Raum: Lass uns annehmen, es sei Gottes Wille, dass wir Menschen nicht in den Tiergarten fahren sollten. Ja, darauf könnte sich der Mensch natürlich nicht einlassen. Was würde denn da geschehen? Es geschehe Folgendes. Der Pastor würde ausfindig machen, wenn man zum Beispiel den viersitzigen Holsteiner Wagen segnen würde und über den Pferden das Kreuzzeichen schlüge, dann würde die Ausfahrt in den Tiergarten Gott wohlgefällig werden. Die Folge würde also sein, dass man ganz unverändert ebenso oft in den Tiergarten fahren würde wie jetzt. Nur, dass es nun etwas teurer geworden wäre, vielleicht 5 Euro mehr kostete für Standespersonen, 5 Euro den Pastor und 40 Cent für die Armen. Aber dann würde der Tiergartenausflug auch den Reiz haben, dass er gleichzeitig Gottesdienst wäre. Und vielleicht verfielen auch die Pastoren darauf, das Geschäft als Pferde- und Wagenverleiher selber zu machen. Wenn es dann Gott richtig wohlgefällig sein sollte, dass man in den Tiergarten fährt, so müsste der Wagen bei den Pastoren geliehen sein. Vielleicht müsste ein Pastor dabei sein, vielleicht sogar. Dann wäre es Gott ganz besonders wohlgefällig, ein Pastor Kutscher sein. Vielleicht müsste sogar, dann wäre es im allerhöchsten Grade Gott wohlgefällig, ein Bischof Kutscher sein. Aber dass man diesen allerhöchsten Gipfel der Gottwohlgefälligkeit erreicht, wäre so teuer, dass diese Art Gottesdienst nur denen vorbehalten sein könnte, die auch zufolge dieses vervollkommneten Christentums die einzigen sind, die es sich leisten können, Gott wohl zu gefallen, nämlich den Millionären. Aber das Neue Testament hat ja bekanntlich eine andere Auffassung. Soweit Kierkegaards Beispiel. Denken wir uns einen zweiten Fall aus, der mit anderen Vorzeichen durchaus vorkommt. Nehmen wir an, die Predigt wäre gegangen über Psalm 37,3 und der Prediger kommt zu dem Schluss: Man solle im Land bleiben und sich da selbst redlich nähern. Das steht ja dort. Würde bedeuten, keine Vergnügungsreisen mehr, vor allem nicht ins Ausland. Was würde nun diesbezüglich für eine Reaktion eintreten nach dieser Versammlung in der folgenden halben Stunde beim Tratsch auf dem Vorplatz des Gemeindehauses bzw. beim anschließenden Kirchencafé? Zu erwarten ist auch hier eine entsprechende Entladung aus den betroffenen Herzen und die würde nahezu automatisch, wenn auch vielleicht unbemerkt, in den anschließenden Gesprächen die schönsten Erinnerungen an vorjährige Urlaubsorte und Erlebnisse hochspülen. Dazu würden die imposantesten Reiserouten und Ziele genannt und es würden Empfehlungen für kommende Urlaubs- und Ferienzeiten gegeben. Wir verstehen, das ist jetzt nicht ein dummer Scherz, aber doch ein Beispiel, wenn auch ein erfundenes Beispiel für eine seelische Entladung, die der aufmerksame Beobachter in ähnlicher Weise jederzeit machen kann an der Kirchentüre. Es ist der Trend unseres Herzens, sich des Gehörten bald wieder zu entledigen, zu entwinden, sich zu befreien. In der Wirklichkeit sind es ja handfeste Worte Gottes, die uns treffen und keine erfundenen Beispiele. Und diese Bedrängnisse, durch die Gott uns doch Raum schaffen will, die versuchen wir abzuschütteln, sie zu fliehen und Gottes Wort nennt dieses Tun spotten. Wo denn nun die Spötter sitzen? Mitunter mitten unter uns und auch in unseren Herzen, wenn wir Gottes Wort nicht lieber haben als unser eigenes Denken und Wünschen. Es kommt über uns dann eine Art Sog nach dem starken Wind wie die Flut nach der Ebbe. Unser Widerspruchsgeist, das Ja-Aber in den Herzen, brandet heftig hoch, vielleicht zuerst auch unbemerkt und doch so gewohnt, weil es ja zum alten Wesen gehört, weil das Herz gewöhnt ist, sich zu befreien. Denkt einmal nur an Elia unter dem Ginsterbusch. Oder denkt an Hiobs Frau, die sagt, sage Gott ab und stirb. Eine diabolische Sache? Nein. Der Widersacher ist hier nur passiv beteiligt. Es ist Gottes Sache, die Herzen auf diese Weise offenbar werden zu lassen. Das Gericht, das ja am Haus Gottes beginnen muss, ist Gottes Sache. Und es stellt sich die Frage, sehe ich ein, was sich da regt in mir? Nachdem mich nun Gottes Wort im Herzen angesprochen hat, habe ich mein inneres Aufbegehren bemerkt? Und trage ich Trauer über diese unheimliche Peinlichkeit vor Gott, dass mein Herz automatisch mit Widerwillen reagiert? Wiewohl mein Verstand der Predigt aus dem Wort Gottes zustimmen muss. Etliche solcher Entladungen spielen sich vor den Ohren der Zuhörer ab, nach jeder Versammlung. Kennen wir diesen Sog nicht selber recht gut? Was werden wir reden, wenn diese Stunde vorüber ist? Ein bekannter Glaubensbruder und Prediger pflegt an dieser Stelle gern zu sagen, Anwesende sind natürlich davon ausgenommen. Das könnte jetzt unser Hören sofort auflockern und scherzhaft befreien und den Druck mindern, nicht wahr? Aber geht Gott so vor? Wohl ist er barmherzig und langmütig und von großer Güte, aber wo er zu schneiden beginnt, der Weingärtner, weil er sich mehr Frucht in Aussicht stellt bei dir und bei mir, da beliebt er nicht zu scherzen. Petrus, uns allen wohlbekannt durch seine Spontaneität, war auch nicht ausgenommen vom Entladen nach Gottes Reden und Wirken in seinem Herzen. Nachdem er den von Jesus prophezeiten Verrat begangen hatte und der Herr sich nach seiner Auferstehung zwar mehrmals gezeigt, aber mit Petrus kein Wort mehr gesprochen hatte, da hat sein Herz den verzweifelten, aber verständlicherweise befreienden Entschluss gefasst, ich will fischen gehen. Bei ihm war zwar ein in sich gehen angesichts des Wortes Gottes vorhanden, dann aber kam es zur falschen Reaktion. Die Frage ist, wie oft geschieht das? Wie oft tun wir so etwas? Und dann haben wir wieder diese Überlegungen in uns, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, und schließlich entlädt es sich das Herz über die Zunge. Und da gibt es ein weites Spektrum an Möglichkeiten. Aber dem, was Gott in uns erreichen will, dem weichen wir aus in diesen Momenten. Durch Stille sein dem Wort Gottes gegenüber, und auch wenn uns das Herz verklagt und durch Hoffen auf ihn, könnten wir genesen, denn Gott ist größer als unser Herz. Wir könnten an ihm genesen. Aber nein, wir kneifen aus, wir beginnen zu reden und wer genau aufpasst, der bemerkt, wie wir genau in die Gegenrichtung flüchten. Im Grunde heißt das wieder, sollte Gott gesagt haben. Gott aber hat uns nun als Spötter vor sich sitzen, die seinen Ratschluss von sich weisen und sich davon befreien. Wir kommen mit uns selber ohnehin nicht zu Rande wegen Gottes Wort, das unser Tun aufdeckt, unsere Art bloßstellt und unsere Schlechtigkeit ans Licht bringt. Gott hat gesprochen und wir wissen, es ist wahr, er hat recht. Und wir stehen jetzt schlecht da, vor Gott und den Menschen und vor uns selbst. Aber das stört unser geistliches Wohlbefinden und unser Herz sehnt sich jetzt nach Entspannung und nach Entladung. Und wenn wir dazu in der Bibel viele der menschlichen Reaktionen auf Gottes Reden untersuchten, dann würde das eine ganz umfassende Studie zu diesem Thema. Genügt unseren Herzen der Gedanke nicht, dass Gott es weiß, was in mir ist, dass er alles weiß, dass er alles kann? Es wäre genug Zeit für viele, ja, es wäre höchste Zeit, umzukehren zum Herrn hin, aber das Herz will sich ja lieber befreien vom Druck, statt ihn, den großen Arzt, zu konsultieren und demütig auf seine Rettung und Heilung zu warten. Die Medizin wäre da, aber wir möchten sie ausspeien, bevor sie noch wirkt. Was taten damals die anderen Jünger um Petrus herum? Eingestimmt haben ihre Herzen. Sie haben Petrus zugestimmt, haben sich ebenso befreien und entspannen wollen. Sie sagen, so wollen wir mit dir gehen. Du, da ist der Tod im Topf in der gesamten Gruppe. Unmerklich, aber leise schleicht er sich ein und greift um sich. Ein einziger, der sich befreit, reißt die anderen alle mit. Wenn der Herr ihnen nicht nachgegangen wäre ans Seeufer, wo wären sie geblieben? Da springt die halbe Gemeinschaft auf so einen Befreiungszug, wenn es dumm hergeht. Petrus hat später, durch die Anregung des Geistes Jesu in ihm, einen hochbrisanten Satz geschrieben, und zwar in seinem zweiten Brief. Ein ganz aktuelles Wort für unsere Zeit, die viele ja als Endzeit ansehen. Und da steht in Kapitel 3, dabei sollte vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Ein paar Worte noch zur Etymologie der Worte spotten und Spötter sollen hier nicht fehlen. Unser deutsches Wort spotten kommt aus dem Altgermanischen und ist artverwandt mit anderen Mundartwörtern, die allesamt in einer Bedeutung zusammentreffen, nämlich im Sinne von ausspucken, vor Verachtung ausspucken. Diese Entwicklung entspricht dem Lateinischen despuere, das heißt auch ausspucken, verabscheuen. Und das hier im Text verwendete Hauptwort Spötter bezeichnete zur Zeit Luthers und auch später noch einen gewerbsmäßigen Spaßmacher. So Mittelhochdeutsch Spotere und Spätalthochdeutsch Spotari geheißen. Es ist im höchsten Grad interessant zu beobachten, was auf manche Predigt hin in uns geschieht, auf Gottes Wort hin, welche Reaktionen aus den Herzen dann über die Zungen kommen. Die künftige Zeit, die wird allerdings ohnehin offenbar machen, was sich verändert hat an jedem Hörer des Wortes und an der Gemeinschaft, an dir und an mir durch Gottes Wort. Und wehe, wir erscheinen diesbezüglich mit leeren Händen vor ihm. Ja, es wird sich etwas ändern, entweder in diese oder in jene Richtung. Und ohne Folge bleibt die Begegnung mit seinem Wort nicht. Denn Gottes Wort hat von sich aus seinen unumstößlichen Qualitäts- und Wirkungsanspruch. Wie steht in Hebräer 4, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und in Jeremia 23 steht das bekannte Wort, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Unmöglich also, dass Gottes Wort nichts bewirken würde in unseren Herzen. Wirkt es aber, dann wird es eine Reaktion hervorrufen. Das ist ein unumstößliches Gesetz. Die Begegnung mit Gottes Wort wird entweder einen Heiligen aus mir machen, einen Menschen also, den Gott für sich beiseite nehmen kann zum Eigentum, oder ich, der Mensch, wird zum Spötter werden, wird wieder ausspeien, was er gehört hat, wird sein Herz zu befreien suchen, wird zerreißen wollen, was er als Bande Gottes und seines Gesalbten empfindet, wird ihre Fesseln von sich werfen wollen. In der Physik kennen wir den Effekt der Auf- und Entladung aus dem Bereich der Elektrostatik, zum Beispiel wenn uns die Haare zu Berge stehen beim Kämmen. Im fleischlich-christlichen Bereich des alten Menschen in uns verlangt die Anspannung das Geladensein durch Gottes Wort auch nach einem baldigen Entladen mit dem Ergebnis weitere Knechtschaft in der Sünde. Der Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Im neuen Menschen, im geistlichen Christen, aber bewirkt die Anspannung durch das Wort Gottes ein sofortiges sich Gott nahen und sich in ihm bergen, in all unserem Elend und auch bei aller Freude an seinem Wort. Und das Resultat ist die Freiheit, zu der Christus uns freigemacht hat, zur Freiheit in ihm. Wer aber versteht, das Reden des Wortes Gottes zu seinem Herzen in der richtigen Weise aufzunehmen, Lust zu haben an Gottes Gesetz, der Freiheit für uns. Mit der Zeit wird der Zustand, in dem ein Christ sich befindet, ja verstärkt werden, wird verfestigt werden. Stephanus hat das seelische Entladen in der Rede vor dem Hohen Rat auch historisch ans Licht gebracht, als er von der Gemeinde in der Wüste gesprochen hat. Sie wurde dahingegeben. Mose kam ja für ihr Verständnis zu lange nicht von dem Berg herunter, da schufen sich die Herzen ein Ventil. Und dann steht da und sagt ja Stephanos an dieser Stelle, und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzen ein Opfer und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Da wandte sich Gott ab und gab sie dahin, sodass sie dem Heer des Himmels dienten. Gott lässt sich nicht spotten, indem wir unsere eigenen Vorstellungen den Seinen vorziehen. Wir können uns nicht einfach entladen in eine von uns gewünschte Richtung. Als natürliche Menschen stehen wir seinem Wort ja hilflos gegenüber. Das heißt, wir selber werden den schmalen Weg nicht nur verpassen, sondern ihn ohnehin gar nicht finden, ohne Gott. Von uns aus haben wir immer den Trend, den Götzen unseres Herzens zu folgen. Wir werden entweder einen kalvinistischen oder schwärmerischen oder charismatischen oder gesetzlichen oder humanistischen Weg einschlagen, wenn wir Gottes Wort in die Richtung interpretieren, in die wir hintendieren. Und dann werden wir sitzen, wo die Spötter sitzen. Und da kann der darf es dann nur heißen, dann müssen wir schreien, heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, dann ist mir geholfen. Auch das aus Jeremias in Kapitel 17. Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Gottes Wort zu reagieren. Aber es gibt sehr viele Wege, sein Wort zu interpretieren. Und Gott allein weiß, was für ein trotziges Ding unser Herz ist. Er allein kann es ergründen, wir selber können das nicht. Wenn wir uns nicht ihm ganz ausliefern, dann bleiben wir an uns ausgeliefert. Was dabei herauskommt, wissen wir. Und Gottes Wort fragt immer danach, wer von uns sich Gott naht, weil Gott sich uns nahen will. Seine Augen schauen dorthin, wo seine Elenden und wo die Spötter sitzen. Und wenn Gott zu reden beginnt zu den Herzen, dann erweist sich, wer wo sitzt. Es ist nicht lächerlich, wenn jemand erbost sagt, du hast gegen mich gepredigt. Ja, natürlich, zuerst gegen mich selbst, dann gegen dich und gegen all die anderen. Was sollte Gott denn sonst verkündigen lassen, wo er doch nur seinen Sohn will und uns in seinem Sohn? Gegen jeden anderen und gegen alles andere wird er immer angehen. Denn alles andere birgt in sich ja den ewigen Tod. Darum heißt es ja, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Aber diese Könige und Fürsten der Erde sind nicht immer nur zwangsläufig im politischen Bereich angesiedelt. Herrschen denn nicht viele Päpste und Päpstinnen, Könige und Fürsten auch in unseren christlichen Familien und Gemeinschaften? Und wie lehnen sie sich auf? In Jesaja 58 steht, reiß jedes Joch weg. Gut, wer von uns beherzigt das? Lassen wir uns das sagen? Sind wir denn wirklich gewillt, dieses Wort umgesetzt zu bekommen von Christus im Leben und im Herzen? Oder werden wir es überlesen, weil wir unser Recht, unsere Macht durchsetzen wollen? Das ist ja aber doch das Wort Gottes ausspeien, nicht wahr? Dann aber laufe ich Gefahr, selber ausgespien zu werden aus Gottes Mund. Wie in Offenbarung 3,16 steht, weil mir sein gutes Wort nicht schmeckt. Da wird mir doch deutlich gezeigt, wo der Spötter sitzt. Und sprechen wir heutzutage vermehrt von Endzeit, dann müssen wir auch vermehrt die Gefahr sehen, die diese Zeit mit sich bringt. Also, darum sollte vor allem das erkennen, sagt Petrus im zweiten Brief, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Und der Brief des Judas schlägt haarscharf in dieselbe Kerbe, im Vers 18. Das ist Gottes Definition der Menschen, die sein Wort verwerfen werden. Heißt es nicht heute von offizieller Kirchenseite her, dass Christus im Grab verwest sei? Dass die Bibel nicht Gottes Wort sei, nur Teile davon und vieles andere mehr? Ja, wo die Spötter sitzen. Oder was soll das Wort sonst heißen, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln? Das sind doch nicht die Leute gemeint, die draußen geblieben sind, sondern jene, die unter uns sitzen werden, Brunnen ohne Wasser, das heißt Gefäße, in denen das Wort Gottes versickert ist, bevor es überhaupt wirken konnte. Judas sagt noch mehr dazu. Er sagt, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Und das trifft sich genau mit dem, was im Psalm 2 über die Spötter ausgesagt ist. Dazu noch ein Wort des Judas. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Da ist nicht das Leben Jesu dahinter, nicht der Gehorsam Christi, wie im 2. Korinther 10,5 steht. Und dann spricht Judas das schreckliche Urteil Gottes aus über die Spötter. Es ist aber nicht allein ein Urteil, sondern es ist ein bereits verfestigter Zustand. Sie weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, von Winden umgetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Schandflecken, sagt das Wort Gottes. Wie auch immer, diese Menschen halten sich in der Endzeit mitten unter den Gliedern der Endzeitgemeinde auf und bestimmen mit, wo die Spötter sitzen. Menschen, die heute schon unter uns Christen sind, nebeneingeschlichen, wie das Wort vorausgesagt hat, die das geschriebene Wort Gottes verachten, Menschen, die darüber hinausgehen und das auch so lehren. Heute werden Menschen in die Gemeinde hinein komplimentiert. Sie brauchen nur einmal kurz die Hand heben, schon sind sie registriert als bekehrt. Und Gott darf froh sein, meinen sie, wenn sich Menschen überhaupt ihm gnädig zuwenden. So weit sind wir gekommen. Menschen sollen den Glauben für sich entdecken. Ein schönes Hobby, aber ein tödliches Hobby-Christentum. Warum verschwindet der Name Jesus Christus aus so vielen Predigten? Warum spricht man lieber ganz allgemein jetzt von Gott? Ja, das hilft der Ökumene weiter zur Welteinheitsreligion. Sind das nicht die ärgsten Spötter, die den Namen Christus den Menschen vorenthalten? Es steht in Apostelgeschichte 4 das bekannte Wort, das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde. Das haben wir heute wieder. Der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wer Gottes Wort verachtet, und auch wer über das Geschriebene hinausgeht, sie alle sitzen, wo die Spötter sitzen. Sind wir nun so weit, wie der Herr gesagt hat in Matthäus 24, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden? Wenn die letzten christozentrischen, alten Bibelgläubigen heimgegangen sind, dann kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Der Leichnam des offiziellen Christentums hat längst die Geier um sich geschart, wo die Spötter sitzen. Was aber ist nun das Gegenteil von all diesem schrecklichen Abfall, der kommen muss? Es ist sehr wichtig, in dieser Zeit das rechtzeitig zu erkennen und Christus um Gnade anzurufen, nicht wahr? Lassen wir noch einmal dem Psalm 1 zu Wort kommen. Etwas länger diesmal. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wer sitzt nun nicht bei den Spöttern. Auf wen trifft solches Urteil nicht zu? Das Wort Gottes gibt im Vers 2 die Antwort, wer seine Lust hat am Wort des Herrn. Und das ist der große Unterschied. Denn das ist die Art des Gottessohnes. Die muss in uns wirksam sein, um dem Spötterwesen zu entgehen. Wie der Herr sagt im Psalm 40, schattet es vor, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Und der Hebräerbrief wiederholt es dann. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und das ist der große Unterschied. Das ist aber auch die Kluft, die befestigt ist zwischen dem Elenden, der sich beim Herrn birgt, den er lieb hat in Christus, und dem Spötter. Gottes Wort lieb haben, seine Lust haben an seinem Wort. Wenn es hier an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gern und ohne Vorwurf gibt, bitte den Herrn Jesus um die Lust am Wort Gottes. Das hat Christus für dich und mich erworben, Gottes Wort lieb haben. Das war Davids Geheimnis, um durchzukommen, um von Gott durchgetragen zu werden, so dass es am Ende von Gott her geheißen hat, wie mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen, so dass er nur tat, was in meinen Augen recht ist. Übrigens gibt es auch über Abraham solch eine Aussage von Gott. Beide sind sehr wohl gefallen an mehreren Stellen, Gott aber rechnet es ihnen nicht an. Sie waren nicht besser als andere Menschen, aber sie sind Gottes Wort gefolgt, haben ihr Vertrauen auf Gott gesetzt und sind nicht bei den Spöttern gesessen, weil sie Gottes Wort lieb gehabt haben. Vor einigen Jahren wollte ein Missionswerk in Russland Neue Testamente verteilen. Allerdings waren viel zu viele Interessenten da. Was hat man also getan? Man bestimmte, wer von euch den 119. Psalm auswendig aufsagen kann, der bekommt ein Neues Testament. Und es blieb kein Neues Testament übrig. Kein einziges. Wohl allen denen, die dieses Liebeswerk auf sich genommen haben, diesen Psalm auswendig zu lernen. Denn der ist, neben allem anderen Wort Gottes, die allerbeste Medizin gegen jegliche Spöttertum. Der ist eine heilsame Hymne, ein Geschenk Gottes an dich und mich. Da gilt uns auch dann das Wort wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Und wer daran seine Lust hat und wer davon getrunken hat und gegessen hat davon, dem wird mehr gegeben werden. Mehr und immer mehr. Dieser Strom versiegt niemals. Gottes Wort und Gehorsam seinem Wort gegenüber. Und es ist der sicherste Weg, nicht dort zu sitzen, wo die Spötter sitzen. Nicht zu denen zu gehören, die in den letzten Zeiten nach ihren gottlosen Lüsten wandeln müssen, sondern die Gottes Wort lieb haben dürfen. Im 5. Mose steht im Kapitel 32 dazu, denn es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Amen.